irgendwann, wenn das so weit ist, dass das die Beziehung oder die andere Person so beeinträchtigt oder beeinflusst auf negative Art und Weise, ist der Schritt zu sagen, ich kann so nicht mehr weitermachen, ein legitimer. Man kann, und das ist, finde ich, ganz wesentlich, nicht die Verantwortung für jemanden übernehmen.
Couchgeflüster, dein Podcast für Liebe, Sex und Dating.
Und wir sind
Sina
und Leonie.
Wir haben heute eine wunderbare Gästin wieder zu Gast. Du warst schon einmal bei uns, Frau Dr. Hamankaya, Fachärztin für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. Wir haben ja schon eine Folge gemeinsam gemacht. Heute geht es weiter. Magst du ganz kurz dich trotzdem persönlich vorstellen bei den Lauschis da draußen, die dich jetzt noch nicht kennen?
Hallo Leonie, ja, vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein konnte. Es hat mir auch das letzte Mal total viel Spaß gemacht. Ja. Und genau, also ich bin eben Fachärztin für Psychiatrie und habe eine Praxis am Kärntnerring, wo ich Menschen mit psychischer Erkrankung oder die Fragen haben, Hilfestellungen brauchen, begleite.
Ja, das letzte Mal haben wir über ADHS bei Frauen darüber gesprochen. Gerne reinhören. Wir werden die Folge auch in den Shownotes verlinken, genauso wie alle Informationen zu deiner Praxis. Heute geht es aber um ein anderes Thema. Das wurden wir sehr oft in den letzten Jahren gefragt, weil ja viele auch wissen, dass ich eine Borderline-Persönlichkeitsstörungsdiagnose bekommen habe. Und ich kriege auch persönlich sehr viele Nachrichten zu dem Thema, wie gehe ich mit der ganzen Sache als Angehöriger um. Und Sina und ich haben uns damals gedacht, so boah, das ist eine Folge, die können wir eigentlich gar nicht machen, weil man braucht da einfach, finden wir persönlich immer die Expertinnen-Meinung. Und deswegen bist du heute da. Es geht darum, Angehörigen vielleicht ein bisschen eine Hilfestellung zu geben und ein paar der größten Fragen zu beantworten. Mhm. Und ich würde sagen, wir starten gleich mal. Wie verändert eine psychische Erkrankung Beziehungen und was ist dann noch unter Anführungszeichen normal? Wie würdest du das sehen?
Ja, also es kommt natürlich sehr darauf an, auch welche Form von Beziehung man hat als Angehöriger. Dass eine Partnerschaft ist, wo man zum Beispiel auch zusammenlebt, ob man quasi Elternteil ist und das Kind vielleicht nicht mehr bei einem lebt, ob es die Eltern selber sind, also das macht sehr viel aus und kann natürlich die Beziehung auch nachhaltig verändern oder beeinflussen. Das Wichtige ist natürlich, dass man da sehr darauf achtet als Angehöriger, dass man selbst einen gewissen Selbstschutz auch wahrt. Ja, das ist ganz wesentlich und dadurch kann sich natürlich ein bisschen auch die Beziehung ändern, weil man sich nicht gänzlich aufgeben kann und auch ehrlich gesagt nicht sollte.
Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, du sprichst was sehr Wichtiges an, dieser Selbstschutz, der wird uns heute, glaube ich, in dieser Folge sehr oft begegnen und wir werden sehr oft darüber reden. Er ist ja sehr schwierig zu halten, vor allem ich habe halt das Gefühl, es kommt immer natürlich auf die Beziehung an, aber ich glaube, es ist sehr schwer, sich zu distanzieren von seinem eigenen Kind.
Ja.
Ich glaube, es ist auch sehr, sehr schwer von zum Beispiel, wenn man mit einem Menschen zusammen ist, mit dem man auch ein Kind hat, da eine gewisse Distanz auch reinzubringen. Ich glaube, es gibt viele Ebenen, die es nochmal ein bisschen erschweren. Ja. Aber was hast du so das Gefühl, so, weil Selbstschutz ist immer so ein riesiger Begriff. Also ich habe irgendwie das Gefühl, da wird immer so gesagt, so ja, der Selbstschutz und achte auf deine Grenzen und Selbstschutz. Aber in Wahrheit ist es so schwierig, dass so in kleinen, was sind diese Selbstschutzmechanismen, die man da vielleicht verwenden kann oder ja, sollte, weil zum Beispiel, jetzt geben wir ein paar Beispiele, Suchterkrankungen sind eine psychische Erkrankung, aber eben auch bei Depression, wann ist vielleicht zu viel, sich kümmern auch nicht gut, also ja. Wir müssen es, glaube ich, heute, es wird schwierig, es einzugrenzen, weil so viele Themen sind bei Angehörigen.
Ja. Aber es ist ein ganz wichtiges Thema, also es ist toll, dass ihr das auch aufgreift. Also eine vielleicht relativ simple Regel wäre zu schauen, ab wann beginnt es mir selbst nicht mehr gut zu gehen. Also wirklich, wie weit kann ich mitgehen und wo beginnt es dann auch für mich schwierig zu werden und auch sehr belastend zu werden, weil das darf man nicht unterschätzen, wie belastend es ist, sich um Angehörige zu kümmern, die eine psychische Erkrankung haben. Es kommt natürlich auch immer darauf an, welche es ist. Ist es jetzt zum Beispiel eine Schizophrenie? Ist es eine Suchterkrankung? Ist es eine Depression? Aber zu schauen, wie geht's mir? Was kann ich für mich auch tun? Deswegen ganz, ganz relevant aus meiner Sicht sind zum Beispiel Selbsthilfegruppen für Angehörige, wo man sich miteinander austauscht. Besonders gut natürlich, wenn das dieselben Themen oder dasselbe Krankheitsbild ist, um das es geht. Oder was ich auch immer wieder, weil ich auch Angehörige ja berate in meiner, in meiner Praxis, auch immer wieder sehr gerne empfehle, ist, sich selbst auch psychotherapeutische Unterstützung und Hilfe zu holen. Weil es natürlich auch sein kann, dass durch diese Belastung, die man hat, man auch selbst eine psychische Erkrankung dadurch auch entwickeln kann, wie zum Beispiel eine Depression.
Ja, ich finde es halt so schwierig, weil den Tipp zu geben, naja, du musst einfach auf dich selber achten, irgendwie auch so, es ist halt so schwierig, glaube ich, in der Situation, weil kommt ja natürlich immer auf die Erkrankung an, aber zum Beispiel, wenn jemand suchterkrankt ist und das halt schon wirklich in einer Abwärtsspirale ist, ich habe das einmal erlebt, wie jemand am Karlsplatz so Zettel ausgehängt hat, wo anscheinend das Kind gesucht wird, weil man ihm mitteilen wollte, dass ein Elternteil verstorben ist.
Ach Gott.
Und das bedeutet, dass dieses Kind halt lange keinen Kontakt mehr mit seinen Eltern hatte. Und ich fand das so schlimm, weil ich mir dann gedacht habe, so, wie weit muss etwas gehen, dass man sein Kind halt auch so weit nicht mehr sich kümmern kann oder halt helfen kann, weil das einfach schon so, unter Anführungszeichen zu verstehen, bitte verloren ist. Und das fand ich so eine, also es hat mich irgendwie so betroffen gemacht. Ich war noch relativ jung, wie ich das gesehen habe, und mir gedacht so, damals schon so, boah, wie arg, wie kann man mit so etwas umgehen? Aber es sind ja auch oft so Kleinigkeiten, wie zum Beispiel auch depressive Verstimmungen in einer Partnerschaft sind oft nicht, ja, erträglich für den Part, der unter Anführungszeichen gesund ist. Man fühlt sich da so machtlos.
Ja.
Also ich meine, ja, man kann sich Hilfe suchen, aber was würdest du jetzt so raten, wenn jetzt eben diese angehörige Person da ist und sie hat eben sich bei dir jetzt Hilfe gesucht, was sind so die nächsten Steps? Würdest du sagen, ja, unterstützen, wie weit geht Unterstützung zum Beispiel?
Ja, also ein ganz wesentlicher Punkt ist sicherlich auch, sich mal auch auseinanderzusetzen mit der psychischen Erkrankung des Betroffenen.
Ja, ja.
Ja, also das heißt, Informationen sich einzuholen, sich darüber informieren, austauschen, weil was man ja unbedingt auch vermeiden sollte, ist so eine sogenannte Co-Abhängigkeit auch, ja, dass sich dann eigentlich das Leben nur noch um die eine Erkrankung quasi dreht. Aber natürlich, du hast absolut recht, diese Waage zu halten zwischen wie viel unterstütze ich und wie viel ist vielleicht auch, und das ist auch ein wichtiger Punkt, das darf man nicht vergessen, manchmal ist zu viel Unterstützung auch nicht gut.
Das wollte ich nämlich fragen, ab wann sagst du, muss man da vielleicht, ja, als Therapeutin sagen, okay, das ist jetzt schon etwas zu viel des Guten, weil ich habe oft das Gefühl, dass viele glauben, ja, Liebe macht alles gut, aber manchmal ist es eben auch genau das, also ich, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen zu, ja, ich bin ja nicht fertig ausgebildet in dem Bereich, aber was mir aufgefallen ist, dass viele, die mit mir geschrieben haben damals über diese Borderline-Sache, irgendwie das Gefühl haben, die haben sehr oft dem alles durchgehen lassen, dieser Person. Und ich als selber Betroffene in dem Fall von den Symptomen zumindest habe immer das Gefühl gehabt, ja, es macht es eigentlich nicht besser. In Wahrheit wären ganz klare, harte Grenzen, wo man halt auch mal abprallt, viel wichtiger als ständig so Weichen stellen, dass alles funktioniert für die eine Person, weil das macht's ja, da kommt man ja nie in diesen Modus, man muss sich verändern.
Ja, absolut.
Und wo siehst du das so? Vielleicht ein praktisches Beispiel für unsere Lausches da draußen? Falls dir eins ad hoc einfällt, was du ummodifizieren darfst.
Ja, ja, ich überlege, genau, das ist immer so mit der Schweigepflicht und so, was man sich, ja, so, was man sich so anschaut. Vielleicht ein gutes Beispiel anhand von einer Angsterkrankung. Ja. Es gibt ja verschiedene Angsterkrankungen und es gibt auch Menschen, die zum Beispiel sich fürchten, hinauszugehen, in den Supermarkt zu gehen oder Erledigungen alleine zu machen. Und man neigt dann natürlich oft als Angehörige auch dazu zu sagen, okay, komm, ich mache das für dich, dann ist es für dich leichter, dann musst du dich dem nicht stellen. Aber gerade wenn es zum Beispiel um Angststörungen geht, wäre ja die Konfrontation eigentlich gut. Und wenn man die Person dann vermeintlich immer wieder schützt und schont, unterstützt man oft dadurch auch gewisse Verhaltensmuster. Mhm. Aber wichtig ist eben, dass man da unterscheidet, um welches, unter Anführungszeichen, Störungsbild geht es da. Ja? Wenn es eine akute Gefährdung ist, eine akute Krise, dann ist das natürlich etwas anderes. Mhm. Und da muss man natürlich dann auch eingreifen, als wenn es um Alltagsdinge geht, wo man eigentlich sagen könnte, okay, man kann zum Beispiel sagen, okay, wir machen es gemeinsam oder ich warte hier, ich bin sicher da und wenn du mich brauchst, dann komme ich zum Beispiel, das wäre ja auch eine Option. Aber alles abnehmen ist keine gute Idee meistens.
Ja, ich glaube, es fällt halt als Angehöriger sehr schwer. Also ich habe das Glück gehabt, in einer meiner Praktika auch Menschen begleiten zu dürfen. Und da wurde uns auch, also in der Schulung auch erklärt, wenn wir eben mit Menschen mit Angststörungen arbeiten, dass wir halt da ganz vorsichtig und langsam rangehen. Also zum Beispiel erst abholen zu Hause, mal vor die Tür gehen, von der Tür vielleicht mal zur U-Bahn. Bei uns war das Thema U-Bahn fahren sehr groß. Mhm. Vielleicht mal bis zur U-Bahn-Station, dann wieder zurückgehen. Also Step für Step. Aber ich glaube, das fällt dir als Angehöriger halt sehr schwer. Weil die Person, ich glaube halt auch für den Betroffenen oder den Betroffenen, da nicht in einen anderen, weil die in einer anderen Beziehung stehen. Ich glaube, es ist für, sage ich jetzt mal, Drittpersonen, die dazukommen, leichter, diese Aufgaben zu übernehmen. Aber genau. Es gibt halt sehr wenige, die das, also diese Hilfe gibt es halt kaum.
Naja, und das ist auch ein wichtiger Punkt, wo ich jetzt auch ganz gern gleich anschließen möchte, weil man kann als Angehöriger nicht den Therapeuten oder die Therapeutin ersetzen.
Ja. Oh, war eine meiner Fragen nämlich. kann diese Nähe und dieses Dings, also wenn man sich da weiterbildet, auch Therapie ersetzen? Du sagst klar nein. Ich sage auch klar nein, aber ich habe es trotzdem drinnen. Weil
das ist wichtig, ja. Es ist gut, dass das drinnen ist, weil viele Leute eben versuchen, unter Anführungszeichen den Angehörigen zu retten oder sie glauben, sie sind die Einzigen, die das schaffen können, aber das muss man ganz klar sagen, es ersetzt keine Psychotherapie, es ersetzt keinen Psychiater, Psychiaterin.
Ja, ich glaube generell professionelle Hilfe ersetzt halt, also das kann man nicht ersetzen, das ist ja auch ein sehr langes Studium, beziehungsweise Ausbildung, mit sehr vielen Hürden verbunden, wenn man in meiner Haut gerade steckt, aber deswegen ist es halt sehr schwierig, vor allem hat man oft, sage ich jetzt mal, einen blinden Fleck.
Ja, genau.
Also ich habe witzigerweise in meinem privaten Umfeld auch das Gefühl gehabt, ich habe da mit jemandem zu tun gehabt, wo die Person halt sehr viele Fragen mir gegenüber gestellt hat, wegen meiner Diagnose, und die hat dann auch so gemeint, so, ja, das und das und das und das und das und das, und zwar sehr viel, a lot of information, und ich habe mir gedacht, so, ja, aber vielleicht wäre genau das weniger, vielleicht, dass du dich nicht so einbringst in das Leben deines Kindes, es war das Kind, weil ich glaube, vielleicht ist das auch die Ursache von sehr vielen.
Mhm. Ja, genau, das ist auch ganz wichtig, was du da gerade sagst, weil man muss schon auch immer von den Betroffenen deren Grenzen respektieren.
Ja, und die werden sehr oft nicht respektiert.
Genau, leider.
Also ich muss ehrlich sagen, ich war ja mit 17 in Therapie, sobald ich 18 war, habe ich die abgebrochen, weil ich das damals für mich nicht ready war, das zu verändern. Erstens, weil es komplett falsch auch mit mir kommuniziert worden ist. Also die Therapeutin, die ich damals hatte, finde ich, also fatale Fehler gemacht. Aber nichtsdestotrotz, es war für mich dann klar, dass ich das beende. Und ich war dann echt auch so, nein. Weil das war für mich, also ich habe mir dann auch gedacht, ich möchte das nicht. Und ich glaube, vor allem für Jugendliche ist es auch sehr schwierig, mit denen in diese Kommunikation zu gehen, ohne sie zu bevormunden. Weil sie ja noch unter 18 sind, bist du ihr Vormund. Gleichzeitig musst du da aber auch schauen, hey, Wo zieht man durch, lässt man lockerer? Weil, ich finde halt auch, zum Beispiel, ich habe jetzt wieder einen Fall gehört von jemandem, der sehr oft Therapiewechsel hat, also von dem eigenen Kind, und wo dann gesagt wurde, so, naja, ich habe dann halt nur gesagt, so, naja, irgendwann muss man es durchziehen, das ist halt auch ein Teil der Symptomatik, Beziehungen ständig abzubrechen.
Ja, genau.
Also dann bedeutet das aber, dass man mal vielleicht wirklich fix sagt, okay, entweder das oder gar nicht. Mhm. Und auch wenn das schwerfällt.
Ja, es gibt auch Studien, zum Beispiel insbesondere jetzt für Schizophrenie, wo es um diese overexpressed emotions geht, dass wenn Eltern insbesondere sich zu viel involvieren oder zu streng sind oder zu viele Regeln aufstellen, sich die Symptomatik ganz im Gegenteil dadurch verschlechtern kann.
Ah.
Und das ist etwas, was total wichtig ist zu wissen, auch als Elternteil. Ja, das heißt, man muss wirklich die Balance halten.
Hm. Ja, ich finde auch manchmal vielleicht diese Alternativen zu bieten ganz gut. Also ich nicht im Sinne von, dass man andere Sachen als eine professionelle Hilfe anbietet, aber halt versucht auch mehrere Sachen, weil oft, also zum Beispiel in vielen Fällen habe ich einfach das Gefühl, es wird dann auch so, ja, wenn das bei dem nicht funktioniert, beim nächsten wird es funktionieren, beim nächsten. Aber anstatt zu sagen, okay, das, entweder du machst du das oder wir lassen es jetzt einfach mal irgendwie so. Weißt du, was ich meine?
Ich habe
halt gerade ein Beispiel im Kopf, aber ich möchte es nicht so nennen, ja. Weil dann ist es so schwierig für mich, weil es erstens im privaten Umfeld war. Aber vielleicht lassen wir es einfach weg. Es ist nur manchmal so, kennst du das, wenn du etwas im Kopf hast, aber du kannst es nicht aufgrund der Privatsphäre, möchte man es
ja,
nicht so professionell,
ja,
professionell hier behalten.
Nein, absolut.
Jetzt versuche ich immer meinen Kopf, die Geschlechter zu verändern und die Alterskohorten. Es ist manchmal gar nicht so leicht. Nein, aber du hast auch gesagt so, eben das mit dem hier helfen, dass ich, aber es gibt ja oft den Fall, dass sich die betroffene Person nicht helfen lassen will.
Ja.
Was macht man da am besten als Angehöriger, egal in welchem Fall?
Naja,
das locker lassen kann man ja dann auch nicht, wenn man merkt, okay, es ist Selbstgefährdung vielleicht sogar da.
Genau, das ist der springende Punkt, da wollte ich gerade hin. Wenn es wirklich um eine akute Selbst- oder Fremdgefährdung geht, wie zum Beispiel Suizidalität oder Gewalt oder ein Verhalten, das akut der Gesundheit schädlich ist, dann muss man eigentlich handeln. Das ist ein bisschen wie wir halt auch in der Psychiatrie oder ich als Facharzt das dann auch machen muss. Also wenn zum Beispiel ein Patient, eine Patientin zu mir kommt und ganz klar äußert, ich habe konkrete Suizidgedanken, ich möchte XY machen, dann muss ich auch diese Person eigentlich einweisen lassen.
Dann möchte ich kurz einhaken, weil du hast jetzt ein Schlüsselwort genannt, und zwar konkretes Suizid. Das bedeutet ja, dass jemand konkret sagt, was er auch vorhat. Im Sinne von, weil wir unterscheiden ja ein bisschen, vielleicht ist das auch ein bisschen Fachjargon, von Androhungen, die auch eher so eben bei einer Borderline-Persönlichkeitsstörung zum Symptombild gehört, wo man ja auch nicht immer sicher sein kann, dass es nur eine Androhung ist.
Genau.
Aber also wenn jemand konkrete Handlungsweisen schon sagt, dann ist eigentlich schon wirklich Gefahr im Verzug.
Ja, wobei auch wenn jemand nicht konkret etwas sagt, also zum Beispiel, ich denke jetzt einfach an das Spital, wenn zum Beispiel Patienten kommen, die regelmäßig kommen und das dann immer wieder auch sagen, sie tun sich was an, ohne jetzt konkret etwas zu äußern, auch dann geht man auf Nummer sicher, weil man kann es nicht wissen. Und es gibt ja auch diesen Spruch, diese Ruhe vor dem Sturm, ja, dass Leute, wenn sie schon beschlossen haben, zum Beispiel sich das Leben zu nehmen, oft dann sehr entspannt wirken. Also das kann oft sehr trügerisch sein. Das heißt, man braucht da sehr viel Fingerspitzengefühl. Und das kann man natürlich von einem Angehörigen auch oft nicht erwarten, weil das sind ja keine Fachexperten. Ja. Das bedeutet, wenn man wirklich Sorge hat, dass etwas passieren könnte, lieber einmal zu viel Experten dazuziehen als zu wenig.
Ja, ich finde das voll arg, weil das erinnert mich halt auch an einen Fall in meinem Umfeld, wo jemand eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert bekommen hat oder hatte einfach und auch in Behandlung war, sogar in einer Psychiatrie. Also der hat aber Ausgang gehabt und alles und hat dann wieder einen Streit mit seiner Partnerin angefangen und hat sich eben wieder mal angedroht und sie hat nicht reagiert und hat das halt so abgetan, weil diese Drogen halt so oft schon kamen. Und er hat sich dann umgebracht.
Ach,
und das war ein, wo ich mir halt auch wieder gedacht habe, so besser halt, weil er war ja schon Behandlung. Also der war ja schon vor Ort, hätte sie einfach nur anrufen müssen und die hätten den halt gesucht, gefunden, whatever. Und das ist halt so, es sind so kleine Momente, die so viel nach sich ziehen, weil darunter leidet halt eine ganze Familie dann unter dem Verlust. Und es war aber nur so, weil man halt einmal zu wenig zu, also war halt auch eine schwierige und er war halt eine klassisch toxische On-Off-Beziehung immer. Und die hat das halt einfach ignoriert, weil es halt schon wieder war.
Das ist halt trotzdem, ja, das ist schwierig, aber man muss da auch ein bisschen aufpassen, dass man nicht ihr dann auch die Schuld quasi gibt, es ist ja schwierig für jemanden, das einzuschätzen und jemanden quasi auch offiziell auf die Psychiatrie einweisen zu lassen, das ist schon für die meisten, sowohl Betroffenen als auch Angehörigen, ein ziemlich großer Schritt.
Ja, aber er war ja schon dort.
Ja, ja.
Also sie hätten in dem Fall
fand ich... Sie hätten ihn suchen können quasi, ja. Das meinst du.
Ja, ja. Weil er war ja im Rahmen der Psychiatrie schon dort. Das fand ich irgendwie krass, weil ich mir dann auch gedacht habe, so, boah, es sind so kleine Momente, wo man es vielleicht noch nicht so ernst, also weil so oft halt gesagt wurde und vielleicht nichts passiert ist und dann passiert es halt, weil, ja, ist ganz schwierig. Und die Angehörigen haben natürlich nicht damit gerechnet, weil sie sich gedacht haben, naja, es ist ja eben Betreuung.
Ja, ja.
Es ist eine sehr schwierige Situation.
Und sie war die Partnerin quasi.
Ja, Ex-Partnerin. Ex-Partnerin, ja. Unter Anführungszeichen, wie halt man kennt es bei dem Symptombild ja auch immer ein Hin und Her, leider. Aber wie würdest du auch sagen, so als Angehöriger, wo kann man dann aber auch mal sagen, so nein, ohne Schuldgefühle? Weil ich meine, das ist jetzt schon ein harter Fall. Also das ist jetzt schon sozusagen vom Spektrum am Ende positioniert. Also die meisten Menschen haben ja unter Anführungszeichen mit leichteren Fällen oft zu tun. Mhm. Aber da ist ja auch zum Beispiel, wie kann man Nein sagen und seine Grenze wahren, ohne da vielleicht mit Schuldgefühlen geplagt zu sein? Zum Beispiel bei der Angststörung. Ich meine, das ist jetzt zum Beispiel nicht wirklich gefährlich, wenn die Person nur zu Hause sein will, aber wenn man dann immer in der Not ist, halt, sonst kümmert sie sich nicht um sich selbst, die Person, also sie hat dann kein Essen zu Hause, dann mache ich das halt schnell.
Ja, ja.
Wie würdest du da sagen, wie lernt man da vielleicht damit umzugehen?
Also ganz wesentlich wäre, mal mit der betroffenen Person zu sprechen. Mhm. Ja, wie geht es mir damit? Was löst es in mir aus? Was schaffe ich, was schaffe ich nicht mehr? Und zwar ein Gespräch, das natürlich auch nicht belehrend sein soll, sondern das auf Augenhöhe geführt wird. Mhm. Und wirklich auch klar halt sagen, so weit kann ich und da kann ich halt einfach nicht mehr mit. Was könnten wir denn sonst noch tun? Das heißt, man könnte zum Beispiel auch sich überlegen, welche Stufenpläne könnte man einsetzen? Ja, wen könnte man vielleicht noch dazu holen? Seien das jetzt Angehörige, Freunde, aber eben auch Professionisten. Das ist das, worauf ich halt immer wieder gerne zurückkomme, weil es so wesentlich ist, weil, wie wir es ja am Anfang auch gesagt haben, eine Beziehung jeglicher Form kann eine Therapie, eine Betreuung nicht ersetzen.
Und da sind wir dann aber bei einem Problem, was vor allem Männer betrifft. Und da gendere ich absichtlich nicht, weil Männer holen sich seltener Hilfe. Also da gibt es ja auch Studien, die das belegen. Und man sieht ja leider auch immer wieder die Ausmaße davon, wenn sich Männer nicht Hilfe holen für Probleme. Wie würdest du raten, jemanden, der wirklich so eine Resistenz gegen sich Hilfe holen hat? Also zum Beispiel, wir reden jetzt wirklich von dem Betroffenen, man ist in einer Partnerschaft und der ist wirklich resistent dagegen, sich Hilfe zu holen. Also weil es ist ja dann oft, wenn zum Beispiel Kinder da sind, dass man sich jetzt nicht unbedingt trennen wird deswegen. Man versucht das ja mitzutragen oft leider.
Ja, das kommt ein bisschen darauf an, wie der Fall natürlich ist und wie weit es schon geht. Man kann natürlich immer wieder oder man sollte immer wieder versuchen, das Thema anzusprechen. Immer wieder einzuhaken, zu sagen, du schau, das betrifft ja nicht nur dich, sondern es hat auch Auswirkungen auf mich, auf die Familie, auf dein Umfeld. Aber natürlich irgendwann, wenn das so weit ist, dass das die Beziehung oder die andere Person so beeinträchtigt oder beeinflusst auf negative Art und Weise, ist der Schritt zu sagen, ich kann so nicht mehr weitermachen, ein legitimer. Man kann, und das ist, finde ich, ganz wesentlich, nicht die Verantwortung für jemanden übernehmen, der jetzt zurechnungsfähig quasi ist.
Ja, voll. Ja. Ich glaube, das müssen sich aber viele Frauen in auch nicht Beziehungen mit Betroffenen mal nochmal anhören, diesen Satz, bitte. Könntest du kurz zurückspielen und nochmal anhören. Wir tragen nicht die Verantwortung für unsere Partner.
Ja, ganz genau. Das ist ganz wesentlich.
Ja, ich habe da ein sehr, sehr gutes Buch von der Beatrice Frasel genau neben uns liegen, nämlich Entromantisiert euch. Und da geht es auch genau um dieses Thema, dass Liebe sehr glorifiziert wird und als das endgültige Superlative in Wahrheit sind Frauen oft in Beziehungen einsamer und weil sie halt nicht nur vereinsamen, weil sie sich halt sehr damit beschäftigen, alles am Leben zu erhalten. Es ist gleichzeitig halt auch das Problem, dass sie halt immer für alle denken und mitdenken und nicht nur für ihren eigenen Tag hat. Und das ist halt ein großes Thema. Das ist ein anderes Thema. Mit der lieben Frasel werden wir eh auch einen Podcast machen.
Oh,
coming soon.
Toll.
Ja, freue mich sehr. Wir waren ja mit ihr gemeinsam auf einer Bühne in Graz und durften dort mit ihr zusammen einen Live-Podcast zu machen. Und ich fand das Thema entromantisiert euch sehr gut, weil ich finde, das ist so krass, weil ich habe letztens auch gehört, dass eben viele, alle, die mir auf Instagram folgen, wissen, dass ich eine kleine Hobbymaus bin. Und Frauen haben ganz oft keine Hobbys, vor allem als Mütter, weil sie sich dauernd um alles kümmern müssen.
Ja.
Dabei sind Hobbys extremst wichtig, wo man etwas macht, ohne ein Ziel zu haben, weil zum Beispiel Sport ist oft das Ziel, irgendwie fit zu sein, dünn zu sein etc. Aber zum Beispiel ein Hobby zu haben, was einfach nur für einen selbst ist. Und es inspiriert dann auch meistens die Kinder eigentlich auch wieder kreativer zu sein.
Ja.
Aber wir kennen es alle, 40-Stunden-Wochen, Haushalt, dann vielleicht jemand, der nicht so unterstützend ist, wenn das betrifft.
Ja.
Da bleibt die eigene Sachen oft liegen. Und das ist sehr interessant. Aber dazu vielleicht ein andermal mehr.
Ja.
Jetzt habe ich schon sehr viel Werbung für die zukünftigen Podcasts, die passieren.
Aber es ist ja doch auf eine gewisse Art und Weise auch ein sich überschneidendes Thema dann, ne?
Ja, weil es ist halt, glaube ich, auch vor allem, ich habe das zum Beispiel bei meiner Mama gemerkt, die hat meine Oma betreut, die hatte Alzheimer. Ich meine, es ist jetzt an sich jetzt keine Erkrankung im dem Sinne, wollen wir psychische Erkrankungen reden, also im Sinne von Depression etc. Aber es ist halt
schon eine psychiatrische Erkrankung.
Es ist eine psychiatrische Erkrankung.
Drunter, ja.
Aber es ist jetzt nicht von dem, wo die Leute oft ausgehen. Aber es ist halt sehr schwierig, weil es gibt auch keine Besserung.
Mhm.
Also ich glaube, das ist ein bisschen der Unterschied, dass man ja oft bei einer Depression auch die Hoffnung hat, dass es dann irgendwann mal diese Phasen noch vorbei sind. Aber das ist halt bei dem halt wirklich, da gibt es kein, es wird mal vorbei sein, sondern es wird eigentlich sukzessive nur schlimmer. Und ich habe das gesehen, dass instant in dem Moment, wo diese Erkrankung halt auch im Raum stand, war die ganze Verantwortung auf meiner Mutter. Und die hat aber einen Bruder.
Mhm.
Und der hat sich halt genau, also ja, ich möchte über diesen Menschen noch gar nichts, kein Wort verlieren, weil der ist für mich gestorben.
Mhm.
An dem Tag, wo meine Oma verstorben ist, ist auch der Teil meiner Familie für mich verstorben, weil ich das einfach absolut letztklassig fand, was und wie damit umgegangen worden ist gegenüber meiner Mama. Und ich fand das echt krass, wie auf einmal das alles nur noch mehr auf ihr gelastet ist. Und ich glaube, so geht es ganz vielen Frauen. Ja, auch oft die Schuldfrage. Ich kenne das noch von anderen Fällen, von die wir besprochen haben in der Ausbildung, so dass halt oft gesagt wird, ja, die Mutter ist schuld, es liegt ja an der Mutter.
Ja.
Das finde ich auch ganz schwierig. Bei Schizophrenie hat man sehr früh ja auch gesagt, dass es liegt an der Mutter.
Ja, ja.
Und das ist eine Verantwortung, die keine Frau übernehmen soll und darf und müsste.
Vor allem jede psychische Erkrankung ist auch multifaktoriell.
Ja.
Das ist mal der eine Punkt und man muss es differenziert sehen.
Mhm.
Ja. Und aber es ist gut, dass du Demenz jetzt gerade ansprichst, weil da wollte ich noch kurz was dazu sagen.
Sehr gerne.
Weil das habe ich auch öfter im Spital zum Beispiel gesehen und sehe es zum Teil natürlich auch in der Praxis, nicht nur bei Demenz. Angehörigen quasi.
Mhm.
Und zwar, wie schwer man sich als Angehöriger tut, wenn sich ein Mensch aufgrund einer psychischen Erkrankung, bei der Demenz ist natürlich besonders krass, verändert und fremd wird.
Das ist komplett crazy.
Ja.
Also ohne das Wort crazy jetzt hier falsch zu verwenden, aber das ist, also ich sage euch, das war eines der verrücktesten Erlebnisse meines Lebens, zu merken, was für ein Prozess Alzheimer auslösen kann.
Mhm.
Und was für ein Also meine Oma war der liebste, herzlichste Mensch ever. Also die war eine Köchin und hat Buchhaltung gemacht. Von ihr habe ich meine Liebe für Finanzen, glaube ich, geerbt, weil die hat einen Rechner gehabt, wo man immer rot, wenn man Minus eingetippt hat und schwarz, wenn es blau war. Und ich habe das geliebt als Kind. Und dann der traurigste Moment war, und da war das halt dann ersichtlich, wie sie auf einmal Packerl, also Tiefkühlspinat, nicht mehr machen konnte. Sie hat das in der Packung in den Kochtopf getan.
Ach Gott.
Und meine Oma hat so gut gekocht. Und das Problem ist, sie wurde dann halt auch aggressiv, weil sie ja selber gemerkt hat, da stimmt was nicht. Aber es waren dann alle anderen schuld. Dann teilweise diese Verwirrungsmomente, wo es geheißen hat, ja, du hast ja umgeparkt, weil sie das Auto nicht gefunden hat.
Mhm.
Solche Sachen. Und am Anfang merkst du das gar nicht.
Es kommt so schleichend.
Ja, es kommt sehr schleichend. Ja. Und am Anfang bist du extremst wütend auf diese Person, auch weil du denkst, was ist mit der? Ich habe das nicht gemacht.
Ja.
Oder
ja.
Das ist so viel Aggression auch von der betroffenen Person gegenüber dir, als auch das, was du dann empfindest. Und das ist so eine, also es ist wirklich eine schlimme Erkrankung, die ich wirklich auch niemandem wünsche und als Angehöriger wirklich, man muss, ich
Es ist hart.
Muss auch sagen, ich glaube, ein großer Fehler von meiner Mama war auch, sich da keine Hilfe zu holen. Mhm. Aber damals war das halt auch noch nicht so, ich sag mal, wie jetzt, dass man sich halt wirklich, also in unseren Kreisen, in unserer auch privilegierteren Bubble ist es halt normal, sich Hilfe zu suchen. Ja. Das war ja vor 20 Jahren auch noch nicht so der Fall. Und ich glaube, das war ein großes Problem.
Ja, und die Aufklärung war auch noch nicht da. Also das war wirklich eine andere Zeit. Ja, und das kann, ja, total, das ist total erschütternd oft. Und da ist wieder dieser Punkt eben, dass es so wichtig ist, dass man Angehörige als Expertinnen, Experten eigentlich nochmal aufklärt über die Erkrankung und sagt, das ist jetzt eigentlich, also gerade wenn es jetzt um demente Personen geht, die schon fortgeschritten sind, das ist jetzt eigentlich nicht mehr die Person, die man mal gekannt hat, die jetzt da noch aus diesen Menschen quasi spricht. Mhm. Und das ist aber natürlich extrem hart zu verarbeiten und vor allem schwankt ja die Symptomatik am Anfang. Manchmal geht's, dann geht's wieder nicht. Das ist eigentlich die schwierigste Zeit.
Es ist also auch, was da teilweise zusammenkommt für Geschichten. Also manchmal habe ich und meine Mama dann schon richtig gelacht, weil wir waren bei einer, da gibt es ja die Untersuchungen, um das Pflegegeld zu bekommen. Und meine Oma hat ja sehr gut rechnen können aufgrund ihrer Berufung früher. Also sie hat so die Buchhaltung für eine kleine Fleischerei mal gemacht. Und das war echt einfach so, der Typ, also der Arzt hat sie gefragt so, naja, wann sie geboren ist. Und sie sagt ihm halt das Geburtsdatum und sagt eine Jahreszahl, die, ich glaube, irgendwas mit 16 irgendwas war oder 17 irgendwas. Und ich war einfach nur so, okay, ja gut. Weil bis dahin hat sie eigentlich fast alle Tests, sie war ja immer so, ja, das funktioniert ja eh alles. Aber dann war das, hat sie halt verraten. Mhm. Weil bis dahin war der Arzt doch so, naja, die wollen einfach nur das Pflegegeld erhöhen. Wahnsinn. Also es war richtig unangenehm auch. Aber jetzt kommt das Beste. Dann hat der Arzt sie halt angeschaut und gesagt, naja, aber wie alt sind sie denn? Und sie hat die korrekte Zahl genannt. Sie konnte von damaligen Zeitpunkt die korrekte, wie viel 100 Jahre alt sie ist.
Wahnsinn.
Und das war einfach crazy. Mhm. Ich und meine Mama, also ich kann mich noch erinnern an den Moment und ich war so, hä? Und danach, wir haben danach lachen müssen, weil das einfach so verrückt dann schon war für uns, weil sie wusste nicht mehr, wann sie geboren ist. Sie nennt eine Zahl, aber kann genau sagen, wie viele 100 Jahre sie ist. Mhm. Gleichzeitig kann sie keinen Spinat mehr machen, braucht Hilfe. Der Arzt hat bis dahin geglaubt, wir lügen ihn an und versuchen ihn da irgendwie in die Irre zu führen. Ich meine, es gibt ja Gott sei Dank diese Urtests etc., das hat halt alles nicht funktioniert, aber halt diese Gespräche hat sie halt teilweise, da hat sie noch geschalten und hat auf normal getan.
Das ist ja das Ding, die Leute können oder die Betroffenen können ja sehr oft diese Fassade noch sehr, sehr lange aufrechterhalten.
Bei allen Erkrankungen.
Genau.
Auch zum Beispiel, wenn wir von der Sucht reden.
Genau.
Da ist ja auch ganz lange, es ist ja nicht so und so. Ich habe das zum Beispiel das Gefühl, dass das, und jetzt kommen wir zu einer meiner Lieblingsthemen, Alkohol ist, dass viele bei Alkohol das nicht so, das heruntergespielt wird.
Absolut. Das gerade in unserer Gesellschaft in Österreich ist das ja quasi, gehört das jetzt unter Anfangs zum guten Ton, Alkohol zu trinken.
Und ich bin auch definitiv nicht die Person, die irgendwen verteufeln will, weil ich trinke auch sehr gerne ab und zu. Aber das Problem ist, man muss sich halt immer auch bewusst sein, warum man trinkt und wie viel man auch vor allem trinkt. Und mir ist da aufgefallen, dass oft halt das runtergespielt wird. Und ich glaube, für Angehörige ist es da auch sehr schwierig, den zu catchen, weil wenn die Sucht dann schon so weit ist, ist es eigentlich schon sehr schwer, da wieder rauszukommen. Ja. Gibt es da für dich etwas, wo du sagst, das kannst du den Angehörigen mitgeben? Ich meine, sei es, jetzt blöd gesagt, Alkohol oder Kiffen, das wird ja auch oft als sehr moderate Drogen beschrieben. Dann ist Alkohol eines der höchsten Suchtfaktoren, wenn ich mich nicht komplett irre in der Staffelung. Wie würdest du sagen, ab wann müsste man ein kritisches Auge zum Beispiel bei Alkohol jetzt haben?
Nein, man unterscheidet ja quasi zwischen einer Alkoholsucht und einem schädlichen Gebrauch quasi so. Aber das ist halt sehr verschwimmend und schleichend ineinandergehend.
Ja. Wollte gerade sagen.
Ja, genau. Also. Genau. Ja. Und wenn natürlich jemand dann täglich seine 3-4 Bier trinkt, weil er meint, es ist so entspannend und das braucht er jetzt, dann sollte man schon eigentlich ein bisschen die Alarmglocken losgehen, weil eben der Weg in die Sucht hinein ist gar nicht so ein langer. Und wenn die Leute dann immer mehr trinken wollen, wenn sie auch immer mehr vertragen zum Beispiel, wenn es immer regelmäßiger ist, wenn wenn man dann auch andere Sachen wie zum Beispiel Hobbys hinten anstellt oder soziale Kontakte nicht mehr so wahrnimmt oder trinkt, obwohl es eindeutig schon nachhaltige, schädliche Auswirkungen hat, wie zum Beispiel jetzt gerade beim Alkohol, Leberschäden zum Beispiel, dann muss man definitiv sagen, jetzt müssen wir aufpassen.
Ja, ich finde es halt so schwierig, in solchen Fällen halt auch dann rechtzeitig das zu merken. Also ich habe irgendwie dadurch, dass es auch in meiner Familie mal eine Alkoholsuchterkrankung gab, also im weiteren Familienkreis, da wird sehr viel gelogen.
Ja.
Und da wird sehr viel verheimlicht. Man kommt auf viele Dinge ja auch nicht drauf und so weiter. Und es ist dann halt sehr schwierig, diesen Menschen sozusagen unter Anführungszeichen zu verstehen, einzufangen und dass er sich mal Hilfe sucht und das aufzuklären. Weil da wird sehr viel, nein, das ist nicht so. Und Verleugnung?
Ja, Entschuldigung.
Das ist heute so heiß hier in der Wohnung. Deswegen verzeiht uns da draußen, wenn wir manchmal ein paar Gesprächspausen haben und Denkpausen. Es ist einfach 100 Grad, wenn wir diese Podcast-Folge aufnehmen.
Unser Gehirn kocht.
Ja. Nein, aber es ist halt echt krass einfach, für mich persönlich finde ich Suchterkrankungen eines der schwierigsten, weil zum Beispiel bei Depressionen habe ich schon oft das Gefühl, dass Betroffene sich auch helfen lassen wollen. Also zumindest das höre ich öfter, wenn jemand mit Depressionen zu kämpfen hat, dass diese Person schon versucht, da rauszukommen. Bei Suchterkrankungen wird ganz oft nicht hingeschaut, auch von der betroffenen Person selber, und dann sie wollen es nicht wahrhaben.
Ja, wobei man auch da sagen muss, dass eine der häufigsten Komorbiditäten ja auch die Depression oder eine Angststörung sein kann. Also meistens kommt die Sucht ja nicht alleine, sondern da gibt es schon auch eine Geschichte dazu oder es kommt dann dazu. Also, aber du hast schon recht, weil der Sucht oder unser Gehirn einfach, wenn er mal sich eine Sucht eingestellt hat, man sagt ja auch, man hat immer diese Sucht. Es ist nicht so, dass man quasi geheilt werden kann, dass man nie wieder diese Sucht hat, sondern man kann nur sich davon distanzieren und eine andere Verhaltensweise halt sich erlernen. Aber ich kann das auch ein bisschen von mir sagen. Ich habe leider Gottes auch eine Nikotinsucht, würde ich jetzt schon sagen. Also zurzeit rauche ich nicht aufgrund meiner Schwangerschaft. Aber diese Sucht, ich habe mehrmals versucht, auch aufzuhören, und ich hatte dazwischen auch immer wieder ein paar Jahre, wo ich es gelassen habe. Aber sobald man wieder beginnt, das Gehirn
ist voll da.
Voll, ist es sofort da.
Das ist ja auch das, wenn man zum Beispiel Alkoholiker war, darf man ja Alkohol danach mehr trinken. Man muss sogar schauen, welche Medizin man zu sich nimmt, weil da Alkohol drin ist und das sofort wieder getriggert wird. Also das ist auch Nikotinsucht, das spricht auch etwas an. Das ist eine sehr geläufige Sucht, Er hat aber gleiche Suchtfaktoren. Ich finde es halt so krass, weil, wie was du vorhin gesagt hast, eine Sucht folgt ja auch oft zu einem Ursprungsproblem. Also das kommt ja mit dem. Es ist ja auch so, dass man oft vielleicht gerade den Alkohol sieht und den Rest nicht. Also zum Beispiel, ich kann da jetzt das Beispiel, ich glaube, ich habe es in der ADHS-Folge eh auch gesagt, was mir aufgefallen ist, dass ich schon öfter, wenn ich aus war, getrunken habe, um diese Geräuschpegel zu dämpfen, also betäuben etc. Und einfach so unter Anführungszeichen halt das alles ruhiger zu stellen, mich mehr zu fokussieren, und das hat mir ja geholfen. Und ich glaube, Menschen haben dann eher gesehen, die Leonie trinkt ganz gerne, aber haben halt nicht gesehen, dass dahinter was liegt.
Genau.
Und mir ist das aber auch erst dann Therapie, durch mehr Hilfe suchen, aber auch eben durch Gott sei Dank die Diagnose, weil die Diagnose hat mir in dem Fall schon geholfen, weil es eine Erklärung gab, warum ich das brauche, und hat mir dann auch ermöglicht, damit anders umzugehen. Aber ich bin dann auch drauf gekommen, in meinem Fall war es so, dass ich dann soziale Events nicht mehr so krass besuchen konnte. Und das hat zum Teil halt wieder zu einer Vereinsamung geführt. Und es ist ein bisschen so, man muss sich dann halt sagen, okay, wie versuche ich dann als betroffene Person damit umzugehen? In meinem Fall war es jetzt so, ich bin auf Events gegangen, das waren Influencer-Events, es ist sehr laut, es gibt immer einen DJ, alle reden mit einem, es ist sehr wuhu. Ich habe mir dann gedacht, okay, das schaffe ich halt nicht mehr in der Form, weil das ist mir zu viel, wenn ich dort nichts trinke. Und ich habe die Regel eingeführt gehabt für mich selber, ich trinke nichts mehr auf Arbeitsevents. Man macht es auch einfacher, weil das Problem ist, auch eine Sache, Verfügbarkeit ist auf diesen Events gigantisch. Du kriegst extremst viel gratis Alkohol.
Ja, das glaube ich.
Du kriegst fast sehr selten, jetzt schon mehr, Gott sei Dank, aber halt früher hast du teilweise nur Wasser bekommen, wenn du alkoholfrei was wolltest. Mhm. Also ich war auch mal auf einem gesetzten Dinner, wo ich Leitungswasser bekommen habe.
Wahnsinn, ne?
Als Alternative Wahnsinn. Zu Champagner. Wo ich mir auch gedacht habe, so Leute, ihr habt das Geld für Champagnerflaschen, aber ihr habt nicht das Geld für einen Mocktail. I'm sorry to say, aber das ist irgendwie weird. Vor allem, glaube ich, würden noch viel mehr Menschen dann einen Mocktail trinken als einen Cocktail oder Champagner. Egal.
Absolut.
Aber das war echt so ein Teil, wo ich mir dann auch gemerkt habe, okay, aber ich habe auf einmal viel weniger Events besuchen können. Ich bin in so eine kleine Spirale gekommen, wo ich dann Angst hatte, okay, aber bin ich dann halt noch gut genug für meinen Job? Ich connecte dann ja nicht. Und also es ist dann auch etwas, was sich mitzieht. Ich glaube halt auch zum Beispiel, Alkoholsucht ist halt sehr, also Alkoholerkrankung ist halt dann sehr schwierig, wenn man zum Beispiel in einem Metier auch arbeitet, dass das befeuert. Ich sage Gastro. Ja. Sehr laut, sage ich nochmal Gastro. Ja. Sehr viele Leute aus der Gastro, die ein tendenziell eher schädliches Verhaltensweisen dahingehend aufzeigen.
Es ist halt eigentlich eine Art Selbstmedikation.
Mhm. Mhm. Hast du das oft, das Gefühl, dass das, das also weil wir haben ja darüber geredet, das hat, zieht halt oft, dass Menschen halt wirklich versucht, durch solche, sei es Gras, Alkohol oder anderes, da versucht so gegenzusteuern und dass das oft nicht gesehen wird von Angehörigen?
Ja, leider schon. Mhm. Wobei man ja auch sagen muss, Leute, die solche Substanzen quasi missbrauchen, ja auch sehr, sehr gut darin sind, es zu verstecken, wenn sie es machen, wann sie es machen, wo sie es machen und man als Angehörige oft das nicht mitbekommt. Oder, und das ist bei Sucht leider auch oft sehr extrem, ist, dass die Angehörigen manchmal sogar da zum Teil mitschwimmen für eine Zeit lang und dann auch versuchen, da irgendwie so zu helfen, dass sie es am Anfang mit verstecken, mit verdecken, weil es auch sehr schambehaftet ist.
Also eine Co-Abhängigkeit.
Ja.
Magst du vielleicht kurz mal Co-Abhängigkeit erklären, weil das war ja leider eine Zeit lang auch so ein Trendwort, wo viele gesagt haben, ja, ich bin co-abhängig, aber es gibt ja da eindeutige Begrifflichkeiten. Was macht eine Co-Abhängigkeit aus? Du hast jetzt gerade ein sehr gutes Beispiel auch genannt mit dem Verschleiern von dem Ganzen. Mhm. Wo würdest du jemanden, der zu dir kommt, sagen, für dich halt sagen in deiner Praxis, okay, die Person hat eine Co-Abhängigkeit, eine eindeutige?
Naja, dann, wenn die Person, also die angehörige Person quasi beginnt, sich selbst hinten anzustellen und sich eigentlich es sich nur noch um die Betroffene, den Betroffenen dreht, kreist, das eigene Leben eigentlich hinten angestellt wird und man da eben zum Beispiel beginnt, Dinge mit zu verschleiern, zu unterstützen, auszugleichen. Ja. Mhm. Dann würde man von einer Co-Abhängigkeit sprechen. Und das ist eben der springende Punkt. Da schlittert man relativ schnell eigentlich hinein, auch wenn wir uns jetzt vielleicht denken, das ist ja, das, man kann das ja quasi gut abgrenzen von sich und gut fernhalten. Aber das ist halt nicht so, weil ab dem Moment, wo Emotionen mitspielen.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Genau.
Also wenn das eigene Kind, der Partner, die Partnerin, ja. Also das ist ja viel, viel. Ja, facettenreicher als nur eins, also es ist immer so leicht gesagt, so ja, das macht man nicht.
Richtig.
Das Ding, aber ich meine, wenn das, also ich weiß nicht, also ich kann es ja zum Beispiel, ich stelle es mir persönlich beim eigenen Kind am schwierigsten vor.
Absolut.
Also ich glaube, das ist, glaube ich, der, weil zum Beispiel beim Partner, Partnerin habe ich vielleicht noch eher das Gefühl, vielleicht unter Anführungszeichen bitte zu verstehen, ich weiß es nicht, ich war Gott sei Dank noch nicht in der Situation, aber dass man sich da eher noch distanzieren kann an etwas, was so nah ist wie eine Elternschaft, Kind,
ja.
Also das ist halt einfach, ja.
Ja, weil da wahrscheinlich auch oder ganz sicher sogar noch zusätzlich das Schuldgefühl dazu kommt von vielen Angehörigen, also von Eltern, quasi haben sie mit dran Schuld, dass es dem Kind so geht, wie es dem geht, an der psychischen Erkrankung zum Beispiel.
Ja, das ist halt auch eine Sache. Es ist halt, ist sehr schwierig. Also ich meine, nicht immer trägt man Mitschuld, aber man vielleicht muss man sich auch manchmal damit auseinandersetzen, was hat man gemacht. Also
absolut.
Eltern sind ja trotzdem nur Menschen und sind ja auch mit, kommen ja mit ganz vielen Fehlern auch unterwegs und man kann ja nicht alles richtig machen zu der Zeit, vor allem wenn es das, wenn man sich vorstellt, das ist das erste Kind. Ich bin zum Beispiel, was das betrifft, manchmal so, weil ich werde oft bei meinen Vorträgen über Borderline, wird mir sehr oft die Frage zu meinen Eltern gestellt. Wie sie Mitschuld tragen. Und ich finde das teilweise sehr schwierig, weil ich denke mir halt, erstens sage ich auch zu, bei der Frage, dass ich sie oft nicht beantworten möchte, weil ich finde nicht, dass ich meine Eltern da unter Anführungszeichen bloßstellen muss, weil meine Eltern haben mich als ihr erstes Kind gehabt, sie wussten es nicht besser und ich glaube, rückblickend würden sie sicher einige Sachen anders machen, aber es war der Zeit geschuldet, dass sie für gewisse Dinge ja nicht wussten, wie man damit umgeht. Und ich finde halt, da muss man auch ein unter Anführungszeichen auch irgendwann mal für sich auch sagen, okay, das sind halt auch nur Menschen. Also die haben eh ihr Bestes. Also zumindest meine Eltern wollten immer nur das Beste für mich und hätten nie anders gehandelt. Aber es sind ja auch manchmal Grenzen da. Also versuch mal einen 17-jährigen Teenager von etwas zu überzeugen. Viel Spaß.
Ja, ja, das stimmt.
Das steht dir noch bevor.
Ja, ja, ich weiß. Ich habe auch großen Respekt, muss ich sagen, davor, weil ich ja auch weiß, was alles schiefgehen kann und
ich
was
glaub,
man
ist
da
auch
alles.
So eine Sache, aber ja, ja, Wahnsinn. Du wirst das toll machen. Ich bin mir 100%
sicher. Ich werde zumindest mein Bestes geben. Das Wichtigste ist ja eigentlich, dass wenn man was falsch macht als Elternteil, dass man mit dem Kind darüber spricht, dass man das auch erklärt. Ich meine natürlich, also was ich ganz klar sagen möchte, was halt wirklich nicht geht, sind Misshandlungen, Missbrauch, ja,
absolut,
verbaler, emotionaler oder körperlicher Art. Ja, ja. Das ist etwas, wo ich schon sagen muss, die Eltern sind die Erwachsenen und das Kind ist das Kind und die Eltern haben die Möglichkeit schon auch reflektiert zu handeln.
Absolut, und aber das ist halt so wichtig. Also das glaube ich nämlich auch, wenn man nämlich vielleicht den Fall hat, zum Beispiel von einem, jetzt wirklich von mir wieder ausgeredet, ein Teenager zu Hause, der vielleicht mit einer, ich sage jetzt, Tendenz zu einer Borderline-Symptomatik hat, weil ich glaube, dass ja, ich bin ja kein Fan von so frühen Diagnosen generell, aber sage mal, eine instabile Emotionalität einfach vorweist und auch vielleicht ein sehr selbstzerstörerische Aktionen liefert, dann ist es vielleicht aber auch mal wirklich auch die Frage der eigenen Reflexion, auch wie kommt es denn zu sowas und versuchen den Ursprung zu finden. Also ich meine,
das ist das Wesentliche immer eigentlich. Also nicht nur symptomatisch zu behandeln, sondern wirklich in die Tiefe zu gehen.
Ja. Ja, wir müssen ein paar Fragen noch beantworten, aber mit dir kann man immer so reden. Also danke dir dafür. Es gibt einen Faktor, ich glaube, der ist sehr schwierig für Angehörige. Mhm. Was passiert, wie gehe ich mit der Wut oder der Enttäuschung um, wenn die erkrankte Person mich verletzt? Und damit rede ich jetzt nicht körperlich verletzt, sondern kann auch passieren natürlich, aber halt wirklich dieses Verbale. Also ich weiß es von der Borderline-Symptomatik, das ist extreme Wutanfälle, da wird man sehr verletzt sein, man beschimpft die Person, man ist wirklich, ich sage es jetzt böse und salopp, eine Furie in dem Moment. Und es ist ja für die Betroffenen, also die angehörige Person, dann sehr schwierig, vielleicht damit umzugehen. Gleichzeitig die betroffene Person hat eine extreme Scham vielleicht und wendet sich dort ab. Aber wie geht man als Angehörige damit um, wenn solche Verletzungen passieren?
Ja, es ist auch ein bisschen schwierig, das pauschal zu beantworten, weil es natürlich immer darum geht, wenn wir zum Beispiel das Thema Demenz wieder als Beispiel nehmen, wo Leute halt sich gar nicht dessen bewusst sind, was sie tun.
Ja.
Und gar nicht, oder wenn jemand psychotisch ist zum Beispiel, ja, wo die Leute wirklich nicht mehr wissen, was sie sagen, was sie tun, so. Wo habe ich schon noch die Möglichkeit, quasi mich so weit im Griff zu haben, unter Anführungszeichen, dass ich halt der anderen Person nicht Schaden zufüge.
Mhm.
Ja. Und da ist halt auch wieder wichtig, als Angehörige sich einerseits zu informieren, um was geht's bei der Erkrankung, also was sind die Symptome. Und schon aber auch ganz klar natürlich auch seine eigenen Emotionen wahrzunehmen, auch zuzulassen. Ja, und meistens steht ja hinter der Wut auch ganz viel Trauer und Enttäuschung. Und dass man da dann auch natürlich wieder mit der betroffenen psychisch kranken Person nochmal drüber spricht, was das mit einem selber halt auch macht und auch sagt, dass man vielleicht auch selber dadurch Hilfe mal in Anspruch nehmen würde oder müsste, beziehungsweise auch irgendwann mal natürlich eine Grenze zu ziehen wieder.
Da kommen wir zur nächsten Frage auch. Wenn ich selbst Hilfe brauche, denken ganz viele, naja, aber ich bin ja nicht die kranke Person.
Ja.
Es ist ja schwierig.
Ja, ja, das ist wieder so dieses Hilfesuchen. Ich bin ja prinzipiell der Meinung, jedem würde Psychotherapie gut tun. Also wirklich jedem. Da muss man keine Diagnose oder Erkrankung haben. Da geht es auch ganz viel um Prävention und das ist in Wahrheit bei Angehörigen ja auch das Gleiche. Es geht um Psychoedukation quasi und es geht aber auch um Prävention, dass man selber nicht in etwas hineinschlittert.
Ja, weil wenn man dauernd Kummer hat, vielleicht trinkt man dann auf einmal mehr, versucht dann irgendwie das auszugleichen. Es ist ja, man kommt ja schnell in der, ich sage jetzt mal salopp, Teufelsküche.
Ja.
Man ist vielleicht dann nur noch mehr mit dem Leben von der anderen Person beschäftigt, lebt sein eigenes nicht mehr, vernachlässigt sich. Also unser Selbstwert ist ja sehr stark damit auch geknüpft, wie wir was wir tun und machen.
Ja.
Also, wenn wir da bei uns selbst komplett vergessen, nagt das ja wahrscheinlich auch an uns selbst dann als Angehöriger jetzt.
Absolut, vor allem, wenn das dann über eine längere Zeit geht. Also das ist ja oft nicht so, dass eine psychische Erkrankung dann ein Monat ist und dann ist wieder vorbei, sondern das kann sich über Jahre hinweg ziehen. Und das ist wahnsinnig kräfteraubend. Also ich habe ja selber auch meine Depressionen schon gehabt und meine Angststörung. Da bin ich auch ganz offen damit. Und wo ich ja mal so eine doch schwierigere depressive Episode gehabt habe, das war für meinen Mann schon auch eine Challenge, da mit mir umzugehen, weil er natürlich auch immer versucht hat, mich quasi gut gelaunt zu stimmen, aber das funktioniert halt so nicht. Und ich habe dann auch zu ihm gesagt, du schau, ich habe erstens professionelle Hilfe auch gehabt und ich habe ihm auch gesagt, du bist nicht für mich verantwortlich da, du musst auch auf dich einfach Acht geben, weil man hat nicht unendlich viele Ressourcen.
Ja, ich glaube, es ist halt so schwierig. Ich meine, man will ja das Beste immer
für
die andere Person und will helfen. Manchmal übersieht man halt dann, wo man vielleicht einfach mal sagen muss, okay, die Person ist ja eh in Hilfe, so wie es bei dir war, mal die Zügel wieder locker lassen.
Ja.
Das eben von dem, was wir vorhin gesagt haben. Aber du sprichst doch auch etwas an, das zieht sich ja teilweise über Jahre. Und das kann ja für die Angehörigen auch sehr schwierig sein, damit umzugehen, weil das eben so lange ist.
Mhm.
Darf man eigentlich als Angehöriger oder wie geht man damit um, über das, weil zum Beispiel das ist auch ein Thema gewesen, was wir gefragt worden sind von unseren Lauschis, kann ich damit eigentlich über die Person reden?
Mhm.
Weil zum Beispiel Thema, darf ich das bei der Familie deponieren, darf ich das bei Freunden deponieren? Es geht ja da ja auch um etwas sehr Persönliches.
Absolut.
Ich meine, wir in unserer Tätigkeiten dürfen das nicht, ja, nein, das ist klar vorbestimmt. Aber wie ist eigentlich die Lage als Angehöriger? Wo darf ich offen sprechen? Weil es ist ja auch oft hilfreich, wenn man mal der Freundin erzählen kann, boah, es geht so schwer, weil XY.
Ja, wobei… Um ganz kurz das noch anzureißen, ich glaube, das ist vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer oder für die Lauschis eben, dass wir ja schon, also du als Therapeutin oder ich als Psychiaterin.
Angehende, man darf mich noch nicht so nennen.
Aber also quasi, ich sehe dich schon eigentlich als Kollegin.
Oh, das ist so lieb, danke, dass du das sagst.
Naja, sicher, du beschäftigst dich ja auch ganz viel damit. Und wir gehen ja dann oder wir sollten nicht nur in unserer Ausbildung, sondern dann auch weiterführend eigentlich selber in Supervision gehen. Genau, damit auch wir uns entlasten können.
Ja,
und vielleicht
stabil bleiben.
Genau, und vielleicht ist es auch ganz, ganz gut, wenn ihr da draußen das auch wisst, dass auch wir Unterstützung oft benötigen, weil es einfach oft belastend ist, sich Geschichten anzuhören und das nimmt einen auch oft mit. Und ja, natürlich lernt man Techniken und man ist nicht so emotional involviert, weil man nicht Angehörige ist, aber es lässt einen nicht kalt, wenn man Geschichten von Menschen oder Schicksale von Menschen hört.
Ja, man nimmt die immer mit, auch wenn was abgeschlossen ist. Ich denke zum Beispiel oft an einige Menschen, die ich begleiten durfte, denke ich mir, ich hoffe, der Person geht's gut.
Ja.
Es ist ganz komisch, das sind so Momente, wo ich mit der Person zum Beispiel war oder so, oder ein Moment, wo mir erzählt worden ist und das ist zum Beispiel eine Location, auf der ich gerade bin und dann denke ich mir, da war das ja von der Person XY und dann denke ich an die und dann denke ich mir so, hoffentlich geht's XY gut.
Ja, absolut.
Also das nimmt man ja mit. Viele Geschichten lassen dann ja nicht kalt.
Nein.
Also es ist ja
gar nicht.
Wenn man mit so ja, wirklich Problemen konfrontiert wird, die halt wirklich schwer auch zu überwinden sind für die Einzelnen, es ist halt, nimmt einen mit. Also es ist. Aber ja, das ist vielleicht wirklich gut, dass du es gesagt hast, dass wir ja auch Supervision haben. Ich vergesse das immer. Wir sind eigentlich immer die Bestbetreuersten, wenn wir es gut machen, weil das ist das Wichtigste eigentlich. Weil umso besser du betreut bist, umso besser bist du ja dann auch in deinem Job. Also ich glaube, dieses Selbst…
Richtig.
Ist auch ein großes Thema, Selbstfürsorge in der RS-Therapeutin.
Absolut. Ja. Das ist ein wichtiges Thema. Das wird oft vergessen. Und das ist ja bei uns genau das Gleiche. Wenn es uns, und das gilt für die Angehörigen ja auch, wenn es uns als Therapeuten, als Ärzte nicht gut geht, können wir ja gleichzeitig auch nicht so gut für unsere Patienten, Klienten sorgen. Und als Angehörige ist es genau das Gleiche. Ja? Wenn irgendwann, wenn man quasi erschöpft ist, wenn die Batterie nur noch auf Reserve ist, dann wird es schwierig. Und um auf deine Frage zurückzukommen, wie man das macht, auch da wäre es, also natürlich, was man natürlich auf keinen Fall machen würde, ist, dass man jetzt bei der im Supermarkt die Kassierin, der erzählt quasi, was zu Hause abgeht. Ja.
Nee.
Aber es ist wichtig, mit der betroffenen Person einmal darüber zu sprechen, wie weit es einen selber belastet und inwieweit man vielleicht auch andere involvieren darf.
Mhm.
Wenn das jetzt um den näheren, um das nähere Umfeld geht. Aber natürlich dann auch, und da finde ich, muss man jetzt nicht um Erlaubnis bitten, aber man könnte es zumindest thematisieren und ansprechen, dass man sich vielleicht selber jetzt professionelle Hilfe eben sucht, weil die Belastung jetzt einfach zu groß wird. Und da sind wir wieder bei dem Thema Verantwortung. Ja? Man kann als Angehörige nicht die gänzliche Verantwortung für eine Person übernehmen.
Nein, das kann man nicht. Ich denke nur gerade nach darüber, weil ich glaube, in dem Fall von wo meine Symptomatiken am schlimmsten waren, hätte ich mich verraten gefühlt, wenn man mir das gesagt hätte.
Wenn man dir was gesagt hätte?
Dass man über mich redet. Also in dem Moment, glaube ich.
Wenn es mit einer Therapeutin
mit
oder
professionell nicht, aber wenn mit so Familie oder Freunde, das ist mir natürlich bewusst gewesen, dass das schon einige einfach getan haben. Aber jetzt, ich habe jetzt überlegt, wie würde das sein, wenn zum Beispiel mein Partner jetzt da kommen würde, wenn ich in dieser Symptomatik drinnen gewesen wäre zu dem Zeitpunkt mit dem, und der sagt so, ja, er redet dann, ich glaube, jetzt im Moment des Verrats wäre mir hochgekommen.
Absolut, deswegen, man sollte immer vorher mit der betroffenen Person darüber sprechen und nicht hinterrücks einfach
machen.
Ja, das sind ja super intime Details, man möchte ja nicht, dass alle Welt davon Bescheid weiß, und da geht es wieder eigentlich um das Thema Bevormundung und Respekt.
Aber das finde ich zum Beispiel etwas, das möchte ich jetzt schon noch sagen, das fehlt mir zum Beispiel auf Instagram, weil es gibt extremst viele, und das sage ich jetzt leider, Mama-Bloggerinnen und Influencerinnen, die ihre Kinder und die Erkrankungen ihrer Kinder so hardcore thematisieren. Das finde ich, um ehrlich zu sein, ein Verbrechen, weil diese Kinder haben ein Recht auf Privatsphäre.
Absolut.
Und auch wenn du als Mutter darunter leidest, dann geh bitte in Therapie, aber mach nicht das zum Thema für deinen Instagram-Channel. Ich finde das teilweise wirklich fatal, vor allem wenn es auch teilweise in die Richtung geht, so blöd gesagt Bloßstellung, nämlich nicht wirklich eine Plattform zu bieten, als Angehöriger zu sagen, ja, hier kann man sich Hilfe suchen, das sind die Tools, die ich gelernt habe. Es gibt ja verschiedenste Erkrankungen und da gibt es ja Tipps, zum Beispiel, sagen wir jetzt einfach, man hat zum Beispiel ein Kind mit einer psychischen Erkrankung, zum Beispiel Schizophrenie, es taucht ja meistens in den Teenagerjahren auf, und man macht daraus eine Plattform, wo man sich informieren kann. Muss man das, kann man trotzdem die Privatsphäre schützen.
Unbedingt.
Indem man einfach nichts preisgibt, was akut oder sonst wie passiert ist, sondern vielleicht, dass man sagt, okay, das sind Hilfezentren, wo man sich anwenden kann. Man kann das ja gut verpacken, aber ich sehe teilweise tendenziell mehr auf TikTok leider, deswegen versuche ich diese App auch zu meiden, wirklich verheerende Postings. Also wo ich mir wirklich denke, hat es euch alle noch?
Ja.
Ihr macht das euer Leben für eure Kinder extrem schwierig.
Aber ich muss da ehrlicherweise auch sagen, also bitte, das soll jeder so sehen, wie er will. Das ist jetzt auch meine persönliche Meinung. Ich finde, das beginnt ehrlich gesagt schon bei Fotos und Videos, wo die Kinder ja auch noch gar nicht zustimmen können, ob sie das überhaupt wollen, dass das so offiziell zugänglich ist.
Ja, da gibt es eigentlich den Kinderschutz. Es ist eigentlich nicht erlaubt, seine Kinder so zu teilen. Es ist auch so, dass wenn man sie per WhatsApp schickt, und das ist vielen nicht bewusst, dass auch dann nicht das Bildrecht mehr bei einem liegt, sondern diese Fotos dürfen verwendet werden.
Mhm.
Und du kannst nicht immer garantieren, dass die Sicherheit deiner Daten halt dort ist, wo sie ist. Ich meine, ich will jetzt nicht die Analogkamera-Zeit wieder rausrufen, weil
das war auch schön.
Das war schön. Ich habe mir letztens gedacht, ich bin mir gar nicht sicher, wie das jetzt sein würde, weil ich habe zum Beispiel von meiner Kindheit und von meiner Jugend habe ich so wenig Fotos. Ich meine, klar, die von der Digital-Cam, aber die sind halt irgendwie verschwunden. Aber es fehlt irgendwie so, weil keiner hat die je ausgedruckt oder so. Es fehlt ein bisschen so ein Zeitbuffer. Es ist eh wurscht. Aber da habe ich mir dann auch gedacht, so, es war eigentlich schon viel angenehmer, weil ja, ich weiß halt, wo diese Fotos sind.
Absolut.
Auch. Also, ja. Blöd gesagt, aber ich habe die Fotos halt mehr unter Kontrolle, wenn sie mein Fotoalbum blicken, aber als wenn sie halt auf dem Handy sind, weil von meiner Mama zum Beispiel wurde das Handy mal geklaut und dann waren alle Fotos irgendwie weg. Damals gab es noch nicht diese Cloud so in der Form, zumindest hatte sie meine Mutter nicht. Ich meine, die werden nichts damit anfangen, meine Mutter hat nur Rosen fotografiert und Blumen, typisch Boomer halt. Viel Spaß damit, Leute. Aber für sie war halt was sehr Persönliches
natürlich
weg, weil sie hat halt den Garten von meinen Großeltern fotografiert gehabt, bevor sie das Haus verkauft hat. Aber ja, Es war halt echt crazy, es ist crazy, was da für Persönlichkeitsrechte mit den Fotos eigentlich einhergehen. Und ich finde das, teilweise finde ich es halt so lustig, weil dann Leute halt immer auch die Emojis drüber geben, was ich cute finde, weil zumindest sieht man das Gesicht nicht. Aber Instagram hat ja trotzdem das Originalfoto.
Das stimmt, ja.
Und das muss man
das
sich
vergisst man, gell?
Ja, aber es ist halt so, weil wir Menschen halt so, ich blöd gesagt, naiv denken, was das betrifft. Aber du ladest das Foto ja in seiner Original hoch. Und ab dem Moment, wo du es hochladest oder Instagram den vollen Zugriff zu deinen Fotos hat, hat es dieses Foto.
Ja, stimmt. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht, dass das Original ja dann eigentlich, ja, das Instagram das dann hat.
Ja, und die haben das Original und können das theoretisch auch verwenden.
Unglaublich,
oder? Weil du hast keine Rechte auf dieses Bild. Und dann, also nicht komplett, also es ist so sehr verwirrend, es kommt auch immer darauf an, wo du wohnst. Also das EU-Recht ist Gott sei Dank strenger als andere Rechte, aber halt wenn du dann nur zum Beispiel ein Herzchen, eine Maus drüber legst bei deinem Kind, hat trotzdem das Originalfoto ist hochgeladen.
Wahnsinn.
Und das vergessen ganz viele. Mhm. Also zum Beispiel, ich weiß auch gar nicht, wie ich das persönlich handhaben würde. Ich persönlich glaube, ich würde gar keine Fotos versuchen hochzuladen, wo man das Gesicht in der Originalfassung sieht. Das wäre zumindest mein Gedanke gewesen, aber das vergisst man halt sehr schnell.
Ja, ja.
Und weil halt auch die Geschichten von den Kindern finde ich halt teilweise sehr schwierig. Also ich finde es halt, ich meine, es ist nicht ganz zum Thema passend, aber ich habe das auch gemerkt, so, es gibt halt viele Eltern, die auch über ihre autistischen Kinder reden. Und ich finde teilweise ist es sehr, sehr gut, dass aufgeklärt wird und dass auch gesprochen wird über die Hürden, um eben Hilfe zu bekommen. Es ist ja auch nicht so einfach für ein autistisches Kind. Aber teilweise, wenn dann halt so wirklich so persönliche Geschichten erzählt werden, denke ich mir manchmal, aber das ist das Recht von deinem Kind.
Das ist grenzüberschreitend eigentlich, ja. Da bin ich auch ganz dagegen. Das ist ja schon, also da sind wir schon weit über das Beispiel, was ich vorhin gebracht habe mit an der Supermarktkasse, sondern das geht ja dann in die ganze Welt hinaus.
Ja, und du kannst es halt vielleicht auch nicht stoppen.
Richtig.
Weil du kannst zum Beispiel bei TikTok kannst du es ja gar nicht kontrollieren, wohin das geht. Also ich finde es teilweise sehr, sehr schwierig, diese Thematiken auch mit Social Media und den Umgang mit Social Media als Angehöriger auch, weil natürlich auch vielleicht in einem Anfall von Wut, Enttäuschung, man vielleicht was rauslässt in die Welt, was man halt auch nicht mehr so schnell zurückholen kann.
Ja, ja. Und man muss immer auf die Rechte des anderen halt Rücksicht nehmen.
Ja. Gibt es sonst etwas, was du von deiner Seite sagen möchtest zum Thema Angehörigen, was ich in meinen Fragen vielleicht nicht einbedacht habe, irgendwie so? Fällt dir noch was ein?
Vielleicht nur nochmal kurz zusammenfassend, das Thema psychische Erkrankung ist ja per se, es ist zwar schon deutlich besser als wo wir zum Beispiel jünger waren oder unsere Elterngeneration das noch erlebt hat, aber es ist trotzdem nach wie vor leider sehr schambehaftet und deswegen als Angehöriger traut euch auch wirklich mit Professionisten darüber zu sprechen und darüber nachzudenken. Es ist keine Schande, wenn man jemanden hat, der eine psychische Erkrankung hat in seinem Umfeld. Ich glaube, also wenn man jetzt wirklich darüber nachdenkt, ich bin mir sicher, jeder hat wissentlich oder unwissentlich jemanden in seinem Umfeld, der psychisch krank ist. Und oder man ist es vielleicht auch selber oder hat selber damit Erfahrung gemacht. Also dass man wirklich dieses Thema oder sich selbst auch als Angehöriger ernst nimmt und auch selber schaut auf sich und auch auf seine, ich weiß, das Wort wird sehr inflationär verwendet, auf diese Grenzen achtet und das ist natürlich total schwierig, wie wir das vorhin gesagt haben, vor allem um welche Angehörigen geht's. Aber man hilft halt auch niemandem, wenn es einem selber dadurch nicht mehr gut geht. Das ist wie bei uns eben auch als Professionisten.
Sehr schöne abschließende Worte. Ich danke dir vielmals wieder mal für dieses wunderbare Gespräch. Ich liebe es, mit dir zu plaudern. Danke dafür.
Das kann ich nur zurückgeben.
Danke. Ich habe heute schon ein nettes Kompliment von dir bekommen. Das ist nicht als Kollegin, das werde ich mir jetzt merken.
Ja, natürlich.
Ja, aber ihr könnt uns natürlich auch jederzeit schreiben und zwar unter @couchgeflüster.vienna auf Instagram und deine Praxis wird in den Shownotes verlinkt. Du hast aber auch einen Instagram-Channel. Magst du den vielleicht kurz sagen?
Ja, der ist Praxis am Ring 6 und da schauen wir eben, also vor allem mein Mann und ich und natürlich auch mit unseren Kollegen, die dort arbeiten, dass wir aufklärend wirken und ich erzähle da auch viel über psychische Erkrankungen. Also wenn es irgendjemand interessiert, gerne auch da reinschauen.
Ja, ich liebe den Account. Ich glaube, ich like immer alles wie so eine kleine Wahnsinnige. Aber ich finde es den perfekten Mix, weil es klärt auf. Gleichzeitig gibt es auch ein paar Tipps zum Thema Haut. Finde ich auch immer gut. Man muss ja dazu sagen, dein Mann ist Dermatologe. Man sollte mir vielleicht dazu erwähnen, dass die Praxis sehr facettenreich ist. Aber finde ich immer sehr schön. Wir verabschieden uns fast almost in die Sommerpause. Hört auf jeden Fall das nächste Mal rein. Bis dahin. Bussi, Baba.